Sie hören den Kurier.
Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob.
Willst du, kannst du.
Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at. Österreichs größtem Jobportal.
Österreich, das Land der Berge. Ja, unsere Berge sind wunderschön, aber eben auch gefährlich. Vor allem, wenn man den Berg leichtsinnig oder unerfahren besteigt. Denn es lauern viel mehr Gefahren, als sich so mancher bewusst ist. Und zwar nicht nur beim Skifahren, sondern eben vor allem auch beim Wandern bzw. Bergsteigen. Erst gestern ereignete sich wieder ein tödlicher Unfall in Bad Gastein, bei dem eine Frau 80 Meter in den Tod stürzte. Die Bergrettung muss mittlerweile immer öfter ausrücken, um unerfahrene Wanderer zu retten. In der heutigen Daily-Podcast-Folge erzählt Gernot Kobolcznik vom Führungsteam der Kärntner Bergrettung von den häufigsten Unfallursachen, erklärt, auf welche Gefahren man achten sollte, wie man sich am besten vorbereitet und was im Ernstfall zu tun ist. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 25. Oktober und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily-Podcast des Kurier. Und habt ihr für den Feiertag morgen schon was vor? Viele zieht es morgen raus in die Natur. Kein Wunder, das Wetter ist schön und seit Corona sind wir ja irgendwie alle zu Hobbyspaziergeherinnen und Spaziergehern geworden. Manche wollen aber nicht einfach nur in der Stadt oder auf ebenen Wegen dahinschlendern und da und dort einen Vogel beobachten, sondern sie suchen etwas mehr Abenteuer. Oft heißt es dann rauf auf den Berg. Aber das kann ganz schön gefährlich werden, denn so schön unsere Berge auch sind, so gefährlich sind sie eben auch. Vor allem für jene, die keine erfahrenen Bergsteiger sind. Denn am Berg lauern mehr Gefahren, als man oft glauben würde. Im Jahr 2020 kam es laut Alpindatenbank zu rund 11.300 Unfällen am Berg. 261 Personen davon verunglückten sogar tödlich. Erst am gestrigen Sonntag ereignete sich wieder ein tragischer Unfall in Bad Gastein, der leicht vermieden werden hätte können. Die Frau war am Berg unterwegs und dürfte laut Augenzeugen versucht haben, ein Selfie von sich zu machen. Dabei machte sie einen Schritt zu weit zurück, stürzte über eine 80 Meter hohe, nahezu senkrechte Wand und blieb regungslos in einem Bachbett liegen. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr ihren Tod feststellen. Selfies können übrigens nicht nur am Berg tödlich sein. Laut einer indischen Fachzeitschrift starben zwischen Oktober 2011 und November 2017 weltweit mindestens 259 Menschen bei Selfie-Aufnahmen. Zum Vergleich, im gleichen Zeitraum wurden 50 Menschen durch Haie getötet. Vielleicht sollten wir also schon mehr Angst vor Fotos als vor Haien haben. Frauen machen übrigens statistisch gesehen mehr Selfies als Männer, die Todesopfer waren jedoch zu 3/4 männlich. Und in so manchen Ländern haben die Behörden deswegen schon Konsequenzen gezogen. In Indien etwa wurden Zonen eingerichtet, in denen Selfies verboten sind. Und auch in Russland kam es durch den Fotowahn zu so manch kuriosem Unglück. Hier stürzten etwa Menschen mit dem Smartphone in der Hand von Hochhäusern, Brücken oder erschossen sich versehentlich. Im Jahr 2015 gab die Polizei deswegen einen Ratgeber mit dem Titel Selfies ohne Gefahr heraus. Aber auch in zahlreichen anderen Ländern kam es zu ähnlichen Unfällen. Und unter Anbetracht dessen, dass der Selfie-Wahn in den vergangenen Jahren nur noch mehr zugenommen hat, ist davon auszugehen, dass es auch in der Zeit nach der Studie zu zahlreicher solcher Unfälle gekommen ist. Aber zurück zum Berg. Dort gibt es ja noch ganz andere Gefahren als das Smartphone. Auf was ihr am Berg achten müsst, was man im Vorfeld bedenken muss und auf welche Schwierigkeiten die Bergrettung bei ihren Einsätzen stößt, erzählt uns jetzt Gernot Kobolcznik vom Führungsteam der Kärntner Bergrettung. Hallo Herr Kobolcznik, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Ja, hallo, gerne.
Herr Kobolcznik, erst gestern ist eine Frau in Bad Gastein am Berg tödlich verunglückt, weil sie ein Foto von sich machen wollte. Ist dieser Selfie-Wahn am Berg eine Gefahr, die Sie auch öfter beobachten bei der Bergrettung?
Ich kann das nicht genau bestätigen, dass es wirklich eine Zunahme in dieser Hinsicht gibt. Aber natürlich bieten neue Technologien auch neue Möglichkeiten und dieses Risiko wird natürlich dabei oft zu wenig beachtet.
Mhm. Was sind denn abseits vom Fotografieren die häufigsten Unfallursachen in der Praxis?
ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist die Ausrüstung heutzutage nicht mehr das große Problem. Das gab es früher mal öfters, aber heutzutage ist es oft so, dass Menschen, wenn sie am Berg gehen, die Selbsteinschätzung vergessen beziehungsweise eine gute Tourenplanung missachten.
Und die Ausrüstung ist deswegen kein Problem mehr so wie früher, weil es einfach so leicht ist, heutzutage auch Ausrüstung zu bekommen?
Ja, ganz genau. Also man bekommt gute Ausrüstung. Den Menschen ist es was wert, sich gut auszurüsten, weil es sieht ja auch gut aus und die Menschen identifizieren sich mit dem Bergsport auch in dem normalen Leben und daher gibt es da genügend Angebot und das wird von den Menschen, die auf den Berg gehen, auch gerne angenommen.
Mhm. Aber jetzt gehen ja doch nicht nur Profi-Bergsportlerinnen und Profi-Bergsportler auf den Berg, sondern auch immer mehr Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen. Haben Sie da schon in der Praxis kuriose Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel Menschen, die mit Flipflops auf den Berg gegangen sind oder Ähnliches?
Ich selbst nicht, aber natürlich bekommen wir das sehr oft mit, vor allem in Gegenden dort, wo die Besucherströme angelockt werden, also wo man ganz bewusst irgendetwas eingerichtet hat, sei es eine Seilbahn oder die Möglichkeit, auf einen Gletscher zu gehen. Also so Dinge, die ein unheimlicher Magnet sind. Dort kommt sowas eher vor in sonstigen alpinen Gegenden, wo es klar ist, also da muss ich mit einem Bergschuh gehen, weil spätestens nach einer Stunde hätte ich Blasen an den Beinen, an den Füßen, dann ergibt sich das schon selbst.
Mhm. Das heißt, in den meisten Fällen haben Sie zumindest beobachtet, dass die Menschen schon gutes Schuhwerk und auch gute Ausrüstung eben sonst haben.
Ja, absolut. Das ist nicht nur eine Tendenz, sondern das ist wirklich ein Faktum. Das kommt ganz selten vor. Die Bergrettung deckt ja jetzt nicht nur die Rettung nach Unfällen im alpinen Gebiet ab, sondern im unwegsamen Gelände. Das heißt, es gibt das natürlich auch, dass da Fußgänger unterwegs sind, die vielleicht dann nicht optimal für das Gelände bekleidet waren. Aber auf dem Berg dort nehmen wir das kaum wahr, dass es ein Problem an mangelnder Ausrüstung gibt.
Mhm. Okay, das ist ja schon mal gut, wenn die Ausrüstung passt. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Gefahren am Berg, die oft vielleicht unterschätzt werden, beziehungsweise wenn man jetzt eben kein Profi ist, von denen man vielleicht gar nicht weiß. Was sind denn so die größten Gefahren am Berg und welche davon werden oft unterschätzt?
Ja, die typischen objektiven Gefahren sind jahreszeitabhängig. Also im Sommer ist es das Gewitter beispielsweise, der plötzliche Wetterumschwung, der überraschend kommt. Jedoch sind die Wetterprognosen wirklich sehr, sehr gut. Also man kann sich damit vorbereiten und bereits am Vortag den Wetterbericht lesen, beziehungsweise hören, wie auch immer, im Internet nachlesen. Das funktioniert wirklich fantastisch gut. Im Winter gibt es andere Gefahren. Also da geht es im alpinen Gelände um die Lawinengefahr. Die ist schwer einzuschätzen. Das wird auch für Experten oft sehr trügerisch. Und das ist deutlich komplexer. Das heißt, worauf es ankommt, ist in jedem Fall, dass man sich damit auseinandersetzt und entsprechend Ausbildungen besucht. Dort sehen wir in Wahrheit den größten Mangel. Das heißt, Ausrüstung bekommt man, egal wofür, für Sommerbergsteigen oder für das Winterbergsteigen mit Skiern oder auch für einen Gletscher, den man im Sommer begeht. Da hat man die optimale Ausrüstung parat. Aber der Umgang damit, was mache ich damit? Wie sichere ich mich selbst? Wie kann ich für meine Kameraden sorgen, wenn es einmal zu einem Ernstfall kommt? Das wissen leider zu wenige.
Mhm. Das heißt, da würden Sie sagen, wenn ich auf den Berg hinauf will, dann sollte ich im Vorfeld auch Schulungen besuchen?
Ja, jedenfalls. Jedenfalls. Also das ist sicher das Um und Auf. Es ist eine völlig andere Welt. Weil ein Wetterumschwung kommt viel, viel rascher als im Tallagen. Das ist jetzt nicht, weil der Berg an sich dramatischer ist, sondern das hat meteorologische Ursachen und auf die muss man sich einstellen. Und da gibt es ein paar so Grundsätze, die früher Bergsteiger schon immer hatten, auch beim Sommerberg gehen, jenseits der 2000 Meter Höhe. Eine Haube und Handschuhe sind dabei. Das ist ein Grundsatz. Also mit dem kann ich mir schon viel, viel weiterhelfen. Und wenn ich etwas Längeres einplane, dann muss ich natürlich andere Ausrüstungsgegenstände auch dabei haben, wie zum Beispiel einen Biwaksack, dass ich im Fall des Falles auch eine Nacht überdauern kann.
Jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, was ich unbedingt als Ausrüstung mitbrauche. Welche anderen Sicherheitsvorkehrungen sollte ich denn unbedingt im Vorfeld noch treffen? Sie haben vorher schon kurz angesprochen, das Wetter checken. Was gibt's sonst noch, was ich beachten muss?
Die Tourenplanung. Das heißt, was ist genau der Ausgangspunkt, wohin möchte ich und was ist der Weg oder wo entlang führt der Weg, den ich beschreiten möchte. Das kann man auch bereits ganz, ganz gut planen. Da gibt es verschiedenste Plattformen, die das anbieten. Die gibt es online und da kann ich dann das Kartenstudium am Computer machen und schaue mir meine Route bereits im Vorhinein an. Und etwas ganz Entscheidendes, was da dazu kommt, wir verlassen uns natürlich sehr auf unser Mobiltelefon. Das heißt, im Fall des Falles setzt man einen Notruf ab, aber im alpinen Gelände gibt es immer noch zahlreiche schwarze Flecken, wo es keine Netzabdeckung gibt. Das heißt, auch damit muss ich rechnen. Das heißt, das, was man früher immer machen musste, also in Zeiten vor einem Mobiltelefon, dass ich jemanden anderen, Familienangehörigen, Freunden, wie auch immer, schon Bescheid gebe. Ich mache diese Tour. Und dort, das ist mein Ausgangspunkt und das ist mein Zielpunkt. Das hilft einem selbst weiter. Sollte irgendetwas passieren und ich habe keine Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen, dann kann ich diese Info ohne weiteres weitergeben an Einsatzkräfte, die dann sich schon viel, viel leichter tun.
Gibt es auch andere Hilfsmittel, die ich vielleicht besorgen sollte, mitnehmen sollte, damit ich, falls unterwegs was passieren sollte, leichter gefunden werden kann?
Es ist im Grunde genommen das Mobiltelefon nach wie vor sehr, sehr hilfreich. Es gab früher so die Möglichkeit, dass man Sie beispielsweise Leuchtspurpatronen mitgeführt habe, ist im Grunde genommen nicht mehr notwendig. Die schwarzen Flecken, was die Mobilfunkabdeckung anbelangt, sind nicht mehr sehr groß, aber es gibt sie eben noch. Aber man kann sich ja auch mit dem eigenen Mobiltelefon schon ganz gut auseinandersetzen. Die Smartphones haben durchwegs alle schon einen GPS-Empfänger drinnen. Das heißt, ich muss einfach nur wissen, wie finde ich zum Beispiel meine eigenen Koordinaten heraus? Wo bin ich? Selbst wenn ich keinen Netzempfang habe, funktioniert der GPS-Empfänger auf einem Mobiltelefon, vorausgesetzt, ich habe noch genügend Akku zur Verfügung.
Okay, das heißt, auf jeden Fall im Vorhinein mit dem eigenen Smartphone auseinandersetzen und nicht nur schauen, wie man ein Foto damit macht. Aber nicht nur Wandern oder Bergsteigen wird immer beliebter, sondern ja auch das Mountainbiken. Wie ist da Ihre Erfahrung? Kommt es hier auch immer öfter zu Unfällen, weil die Leute nicht richtig vorbereitet sind, beziehungsweise vielleicht auch nicht gut genug in Form sind oder vielleicht sogar mit dem E-Bike den Berg irgendwie hinauffahren und dann die Kondi ausgeht, beziehungsweise die Erfahrung fehlt?
Also dabei müsste ich jetzt viel eher auf das Kuratorium für alpine Sicherheit verweisen. Die haben da eine sehr, sehr gute Statistik, was Bike-Unfälle anbelangt. Bei uns, bei der Kärntner Bergrettung, kann ich nur sagen, ist es jetzt keine dramatische Steigerung, ausgenommen jene Gebiete, wo Trails angeboten werden. Das heißt, in Skigebieten, die im Sommer ebenfalls eine Nutzung haben, à la Flowtrail oder wie auch immer, dort natürlich, also das ist aber auch ein relativ einfacher Zusammenhang, je mehr Menschen da unterwegs sind, desto höher ist die Unfallwahrscheinlichkeit. Aber jetzt so in einem klassischen alpinen Gebiet, das wir als Bergrettung abdecken, haben wir es noch nicht gemerkt, aber in Summe weiß ich aus den Zahlen des Kuratoriums für alpine Sicherheit, dass die Unfälle bei Mountainbikern und allgemein Radfahrern gestiegen sind.
Jetzt muss aber die Bergrettung trotzdem immer öfter ausrücken. Haben Sie persönlich da das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen auch denken, gehen wir einfach mal und schauen halt, wie weit wir kommen. Notfalls wird es die Bergrettung schon richten. Notfalls wird uns die Bergrettung schon runterholen. Also quasi da einfach leichtsinnig hinaufgehen und sich denken, naja, im Fall der Fälle gibt's ja eh die Bergrettung.
Ich kann es jetzt nicht wirklich bestätigen, dass es eine Zunahme mit dieser Einstellung gibt. Das könnte ich jetzt nicht behaupten, das möchte ich auch niemandem unterstellen. Wir merken nur eines ganz, ganz klar, das haben wir vor allem im vorigen Sommer 2020 gesehen, dass dadurch, dass es Reiseeinschränkungen gegeben hat, der Tourismus in Österreich stark zugelegt hat. Und das haben wir direkt zu spüren bekommen. Es waren diesmal oder im letzten Jahr vor allem mehr Österreicher unter den Verunfallten. Sonst hat sich das immer so die Waage gehalten. Ich kann jetzt nur für das Bundesland Kärnten sprechen, wo etwa 50% der durch die Bergrettung geretteten Österreicher waren und die anderen 50% waren Ausländer, vorwiegend waren es Deutsche. Und im Jahr 2020 war doch ein beträchtlicher Teil mehr an Österreichern dabei. Das heißt, das sind so die Tendenzen, die sich abgeleitet haben aufgrund der Reisemöglichkeiten, dass dann eine Steigerung beim Alpinismus in Kärnten aufgetreten ist. Und insgesamt gibt es über die letzten 10 Jahre hindurch jedenfalls einen Trend nach oben, dass die Unfallzahlen gestiegen sind. Und das bringen wir aus diesen Zahlen heraus im Zusammenhang damit, dass der Bergsport im Trend liegt.
Mhm. Vielleicht können Sie noch ein bisschen aus der Praxis erzählen, warum wird denn die Bergrettung in den häufigsten Fällen gerufen?
Also wenn ich aus der Praxis spreche, dann kann ich in erster Linie nur für den Teil sprechen, wo ich selbst auch als Bergretter aktiv bin, also für unsere Ortsstelle. Da haben wir 2 Klettersteige, die sind mehr oder weniger als Sportklettersteige eingerichtet worden. Sportklettersteig nenne ich das deshalb so, weil die Anfahrt geht sehr zügig. Also das ist auch in einem Nachmittag schnell zu machen. Das ist nicht irgendwo in einem hochalpinen oder alpinen Gelände, sondern leicht erreichbar. Zeitlich ist es überschaubar, in 2-3 Stunden ist das machbar. Und da sind wir vor das Problem gestellt worden, dass die Leute, die die Klettersteige begehen, weniger Infos zur Verfügung haben. Wie lange dauert es wirklich? Was bedeutet der Schwierigkeitsgrad für mich? Und die meisten sind deshalb zu retten, weil sie erschöpft sind. Das heißt, sie kommen zu einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter können. Die Verletzung an sich glücklicherweise ist nachrangig zu beurteilen, aber einfach diese Selbstüberschätzung, das probiere ich einfach und ich weiß aber noch nicht richtig, was auf mich zukommt. Und dann ist das Ende relativ bald erreicht, weil der Körper das Limit gesetzt hat und man kommt nicht mehr weiter. Und das waren in den letzten Jahren auf jeden Fall die häufigsten Ursachen.
Also oft einfach fehlende Kondition beziehungsweise fehlende Erfahrung.
Genau. Mhm.
Mit welchen Schwierigkeiten hat denn die Bergrettung in den meisten Rettungsaktionen zu kämpfen? Jetzt kann ich mir vorstellen, es ist natürlich nicht ganz leicht, jemanden auf dem Berg zu retten. Wir haben vorher schon über die Koordinaten gesprochen. Was sind denn da die schwierigsten Aufgaben, die Sie da zu bewältigen haben?
Also vielleicht auch nochmal auf dieses Thema Orientierung und Koordinaten zu sprechen kommend. Da ist es auf jeden Fall genau das Problem. Es wird ein Notruf abgesetzt. Aber über die genaue Lage gibt es keine zusätzliche Info. Das heißt, es beginnt eine Suche wie nach der Nadel im Heuhaufen. Man hat noch überhaupt keine Anhaltspunkte. Und das ist etwas, was eben leicht durch diejenigen, die unsere Hilfe benötigen, beseitigbar wäre. Indem man sich entsprechend vorbereitet und schon mal grundsätzlich weiß, auf welcher Route befinde ich mich. Andererseits ist es dann auch so, dass die Unfallzeiten beziehungsweise die Zeiten, wo wir alarmiert werden. Natürlich, früher mal war es typischerweise am Wochenende und jetzt haben wir das egal wann am Tag, egal welcher Wochentag. Und das setzt natürlich schon ganz eine gute Organisation voraus, dass sich die Bergretterinnen und Bergretter auch von ihrem Beruf lösen können, weil sie sind Freiwillige und müssen dann, wenn es notwendig ist, jederzeit aufspringen können, alles stehen und liegen lassen können und zum Einsatz kommen. Also das ist eine große Herausforderung, vor allem über die Sommermonate, wo es die Ferienzeit gibt, dass man dann entsprechend genügend Einsatzmannschaft zur Verfügung hat.
Mhm. Jetzt kann es ja immer passieren, dass ein Unfall passiert oder dass man einfach nicht mehr weiterkommt, egal ob erfahren oder nicht erfahren. Ab wann sollte ich denn Ihrer Meinung nach Hilfe rufen und wie mache ich das dann am besten?
Also da möchte ich auch ein ganz klares Signal abgeben, ja, keine Scheu davor haben. Auch wenn es etwas ist, wo man noch selbst im Zweifel ist, finde ich den Weg noch, ja oder nein. Uns ist es lieber, einmal mehr eine telefonische Abklärung zu machen. Ist zwar auch nur ein minimaler Einsatz, aber wir können telefonisch weiterhelfen, wo wir Informationen vom Standort bekommen und dann können wir auch telefonisch eine Anleitung. Aber meine Empfehlung ist da wirklich, bitte nicht zögern. Wenn es irgendwann ein Problem gibt, dann den Notruf der Bergrettung 140 wählen und wir helfen weiter.
Und vielleicht auch noch zur Skitour-Saison, die hat ja noch nicht gestartet, aber kommt immer mit größeren Schritten auf uns zu. Welche Tipps haben Sie denn hier? Da gibt es ja auch nochmal ganz andere Gefahren. Worauf muss man denn da auf jeden Fall achten, um möglichst sicher unterwegs zu sein?
Einerseits gibt es diese Prämisse, entsprechende Ausrüstung zu haben. Das heißt, ein lawinenverschütteten Suchgerät, das ist am Körper zu tragen, das ist wirklich ein Standard. Dann aber weitere Ausrüstungsgegenstände, mit denen ich im Fall des Falles meinen Kameradinnen und Kameraden helfen kann. Also denen, die mit mir zusammengehen. Und da hilft es aber auch nicht, nur diese Ausrüstung dabei zu haben, sondern man muss sie anwenden können. Und das ist das Um und Auf. Und genau da komme ich wieder auf das zurück, was ich schon zuvor gesagt habe. Vorbereitung ist da jedenfalls ganz, ganz wichtig. Kurse besuchen, nicht alleine zu gehen und mit dem Material, das man da mit sich führt, auch umgehen zu können.
Morgen ist Feiertag, das Wetter ist schön, viele Leute zieht es wahrscheinlich auf den Berg hinauf. Ich nehme mal an, das ist dann vielleicht auch der Appell, den Sie jetzt an alle Hörerinnen und Hörer von uns haben, die sagen, sie wollen morgen auf den Berg bitte nicht nur die Ausrüstung haben, sondern auch damit beschäftigen und auskennen, oder?
Ganz genau, das ist das Um und Auf und sich wirklich auch Gedanken darüber zu machen, was werde ich machen, traue ich es mir zu? Nicht nur jetzt ganz subjektiv gedacht, sondern von außen einen Blick auf sich werfen, dann sich selbst einschätzen und etwas ist ganz, ganz wichtig, den Berg entsprechend zu genießen, auch wenn wir heutzutage uns sehr viel Druck aufbauen, indem Zeiten bekannt gegeben werden, à la eine Tour dauert üblicherweise 4 Stunden, dann haben diese motivierten Bergsteiger das immer im Kopf, das toppe ich. Und dann gibt es nur noch ein Ziel, also möglichst rasch das Ganze zu machen. Man kann den Berg auch genießen, man soll ihn unbedingt genießen. Die Berge sind dazu da, das ist ja wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Aber mit entsprechend ein bisschen Gedanken darüber, was kann sein. Man soll sich deshalb nicht komplett bremsen lassen, das ist ja nicht das Ziel. Wir wollen das unbedingt, dass die Menschen den Genuss haben können, aber eben mit entsprechender Rücksicht auf sich selbst und auf diejenigen, die im Fall des Falles kommen müssen.
Herr Kopolschnik, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen möglichst wenig Einsätze bei der Bergrettung.
Herzlichen Dank, über sowas freuen wir uns immer.
Also, den Berg genießen, aber vorsichtig sein. Und vielleicht verzichtet ihr einfach auf ein Selfie, nahe am Abgrund. Das war's für heute von mir. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Und egal ob am Berg oder nicht, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Feiertag morgen. Hoffentlich könnt ihr ihn genießen und müsst nicht arbeiten. Falls ihr morgen noch eine Unterhaltung braucht, von uns gibt es morgen eine Podcast-Spezialfolge. Und zwar ist Altbundeskanzler Franz Franitzky von der SPÖ zu Gast im Studio. Und er erzählt, wie er die aktuellen politischen Entwicklungen einschätzt. Mein Name ist Caroline Bartusch und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.